Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Wir sprechen über die Filmfestspiele in Cannes, die eröffnet wurden, und über die Verurteilung von Gérard Depardieu. Der Dramatiker Konstantin Küspert wird uns erklären, warum er sich intensiv mit den Reichsbürgern beschäftigt hat und was er über den heute verbotenen Verein Königreich Deutschland denkt. Und wir beleuchten die große Unruhe am Ballett Hamburg. Da gibt es schwere Vorwürfe gegen den neuen Chef der Kompanie, Demis Volpi. Alles, was Rang und Namen in der internationalen Filmwelt hat, dürfte sich jetzt in Cannes aufhalten. Zum 78. Mal wird aus dem beschaulichen südfranzösischen Küstenstädtchen die Welthauptstadt des Kinos. Die Einwohnerzahl wird sich während des Festivals von 70.000 auf 230.000 mehr als verdreifachen. Der US-Kultregisseur Quentin Tarantino, ein Stammgast in Cannes, er hat das Festival ziemlich theatralisch eröffnet.
Merci beaucoup. It is my honor to declare the 78th Festival of Dupont to be officially
So kann man ein Festival auch eröffnen, Quentin Tarantino. Zur feierlichen Eröffnung lief heute Abend das Regiedebüt Partir un jour, eines Tages abhauen, der Französin Amélie Bonnin. Über das diesjährige Programm, über den Eröffnungsfilm, über die deutsche Präsenz in Cannes möchte ich jetzt mit Anke Lewicke sprechen. Sie ist aus Cannes zugeschaltet. Frau Lewicke, guten Abend.
Guten Abend, bonsoir.
Es sind politisch aufgewühlte Zeiten. Im Vorfeld der Filmfestspiele wurde in der französischen Zeitung Libération ein offener Brief veröffentlicht, der das Vorgehen der israelischen Armee im Gazakrieg verurteilt. Wir, die wir Künstler und Kulturschaffenden sind, wir können nicht schweigen, während in Gaza ein Völkermord stattfindet, heißt es da unter anderem. Unterzeichnet haben diesen Brief unter anderem Julie Delpy, Richard Gere, Mike Lee und David Cronenberg. Waren denn, Frau Lewicke, die Krisen und Kriege während der Eröffnung auch irgendwie ein Thema?
Also der rote Faden der Eröffnungsgala war die Verantwortung der Kunstschaffenden, Zeugenschaft abzulegen. Und das ging direkt mit dem Moderator los. Das war der französische Schauspieler Laurent Lafitte. Und er erinnerte an politisch aktive Künstlerinnen, also zum Beispiel an Josephine Baker, die in den französischen Widerstand gegangen ist, oder an Marlene Dietrich, die ins Exil nach Amerika gegangen ist und gegen die Nazis dann agierte. Und in dieser Aufzählung erwähnte er auch den ukrainischen Präsidenten Zelensky, weil er ja früher Schauspieler und Comedian war. Und dann ging es weiter mit der Jurypräsidentin Juliette Binoche. Sie hat eben von den Möglichkeiten der Kunst geredet, Tyrannei festzuhalten und wie für Freiheiten gekämpft wird. Und das hat sie auch mit Filmbeispielen aus dem Festival gemacht. Sie war dabei sehr ausgewogen. Sie erwähnte den 7. Oktober und die israelischen Geiseln. Sie erwähnte aber auch die palästinensische Fotografin Fatima Hassouna, die während eines Einsatzes in Gaza ums Leben kam. Und sie ist die Protagonistin eines der Dokumentarfilme, die in Cannes in einer Nebensektion gezeigt werden. Und dann gab es aber noch einen sehr besonderen Auftritt, und zwar von dem Ehrenpreisträger Robert De Niro. Er war einerseits sehr gerührt von der Rede seines jungen Kollegen Leonardo DiCaprio und von der Standing Ovation des Saalpublikums. Aber er war auch richtig wütend. Er teilte gegen Trump aus, bezeichnete ihn als kulturlosen Banausen, der die Künste und die Wissenschaften zerstören würde. Und er rief zum friedlichen Protest auf. Und dafür gab es dann noch eine Standing Ovation.
Wie politisch ist denn das Festival in diesem Jahr insgesamt? Kann man das denn schon sagen? Wie reagieren denn die Filmschaffenden auf unsere Gegenwart?
Ja, also heute gab es einen sogenannten Ukraine-Tag mit drei Dokumentarfilmen. Unter anderem war da ein Beitrag von dem Intellektuellen und Philosophen Bernard-Henri Lévy. Und aber erst vor zwei Tagen hat das Festival diese Aktion angekündigt und heute ist eher Anreisetag. Also die Filme wurden eher nicht wahrgenommen. Also da fragt man sich, was das so ein bisschen sollte. Und in den Nebensektionen wird es schon Filme geben, die sich explizit mit der Situation in Gaza und auch in Israel auseinandersetzen, mit den Folgen des 7. Oktobers für Israel. Und wenn wir jetzt aber einen Blick mal auf den Wettbewerb werfen, da ist man sehr gespannt auf den neuen Film des Iraners Jafar Panahi. Er steht noch unter Berufsverbot. Über die Handlung seines neuen Films wird Stillschweigen bewahrt. Und nach wie vor ist noch nicht klar, ob Jafar Panahi überhaupt ausreisen kann. Also das wäre zum Beispiel ein Beispiel aus dem Wettbewerb, wo sicher ein Regisseur explizit Stellung bezieht politisch.
Erfreulich aus deutscher Sicht, die deutsche Präsenz. Fatih Akin und Christian Petzold stellen ihre neuesten Filme vor. Und schon mit ihrem zweiten Film In die Sonne schauen gelang der in Berlin lebenden Regisseurin Mascha Schilinski der Sprung in den Wettbewerb. Heute Morgen im Interview mit Deutschlandfunk Kultur hat Fatih Akin die Stärke des deutschen Films damit erklärt, dass es Deutschland aktuell schlecht gehe. Kann man denn, Frau Lewicke, diese Bemerkung so deuten, dass das deutsche Kino sich vor der eigenen Haustür umschaut?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also in Deutschland gibt es ja gerade ein großes politisches Gefälle zwischen Stadt und Land. Und es ist ganz spannend, dass all diese drei Filme in eher ländlichen Regionen spielen. Also Fatih Akins Film, wie der Titel schon sagt, spielt auf Amrum. Und zwar im Jahr 1945. Ein 12-jähriger Junge wird mit unterschiedlichen politischen Gesinnungen konfrontiert, aber auch mit den Möglichkeiten gesellschaftlicher Neuanfänge nach dem Zweiten Weltkrieg. Also da kann man gespannt sein, was der Film auch über heute erzählt. Ja, und morgen hat dann die in Berlin lebende Regisseurin Mascha Schilinski ihren großen Auftritt. Ihr Film In die Sonne schauen erzählt ja von vier Frauenschicksalen quer durch ein Jahrhundert auf einem Bauernhof in der Altmark. Und was haben diese Biografien gemeinsam? Was hat sich verändert im Laufe dieser 100 Jahre und wie hat es sich verändert? Und das ist ja das Schöne an einem Festival. Es ist so faszinierend und sicher vielleicht auch erhellend, diese Filme und diese Deutschlandbilder hier in Cannes im Zusammenspiel zu sehen.
Kommen wir dann jetzt doch zum Eröffnungsfilm Partie en Jour von Amélie Bonin. So ein Eröffnungsfilm ist ja eine heikle Angelegenheit. Er soll die Kritik erfreuen und die Herzen der Sponsoren und Honoratioren natürlich auch höher schlagen lassen. Ist das dem Eröffnungsfilm gelungen?
Ja, es ist ein Musical mit überraschenden Gesangs- und Tanzeinlagen und die Handlung spielt auch in einer ländlichen Region und zwar ja in einer Fernfahrer-Gaststätte in einem Restaurant. Hier hat die Heldin Cécile das Kochen bei ihrem Vater gelernt. Sie ist jetzt eine aufstrebende Fernsehköchin, kehrt aber zurück, um ihren Eltern zu helfen. Sie trifft auf alte Freunde, ihre erste Liebe und ja, sie ist ungewollt schwanger. Es geht um ihre Zukunft. Und ja, dieser Film ist jetzt keine formale Revolution, aber er erzählt von einem Gefühl, das wir doch alle irgendwie kennen. Man kehrt zurück zu den Eltern und ja, alles ist wie immer, aber man hat sich verändert, aber keiner sieht es oder man wird so übersehen. Und was erzählt uns das aber wiederum über die anderen, die dort geblieben sind? Was ist es für ein Stimmungsbild in der Provinz hier in diesem Fall? Und dieser Film, das ist eben die Stärke des französischen Kinos. Er ist verortet in der französischen Provinz. Es geht um französische Probleme, Sitten, um die französische Küche. Und gleichzeitig ist es ein Musical, was einfach manchmal abhebt.
Zu Cannes gehören ja auch gewisse Rituale, auch eine Kleiderordnung. Und da gibt es was Neues. Was hat sich denn da verändert, Frau Lewicke?
Ach ja, Cannes liebt eben die Zeremonie und die dazugehörigen Vorschriften und der Gang über den roten Teppich ist, wie Sie ja schon gesagt haben, streng ritualisiert. Dazu gehört das passende Outfit, alles muss ins Bild passen. Ich kann nur sagen, hier in unserer WG hängt schon der Smoking von dem Mitbewohner frisch aufgebügelt. Als Mann muss man ja Smoking tragen. Lange Schleppen und ausufender Kleider sind aber jetzt verboten wegen des Volumens, weil sie den Fluss am roten Teppich auf dem Weg ins Kino behindern? Ja, Nacktheit ist auch verboten. Ich kann aber mich nicht daran erinnern, dass ich jemals hier nackte Menschen gesehen habe. Und als Frau kann ich nur sagen, ich kann jetzt mit flachen Schuhen in die Gala-Vorstellung, solange sie elegant sind.
Die Eröffnung der Filmfestspiele in Cannes. Vielen Dank, Anke Lewicke mit flachen Schuhen. Wir haben es bereits heute Morgen gemeldet. Der französische Schauspieler Gérard Depardieu wurde wegen sexueller Übergriffe zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Dieses Urteil war in Cannes selbstverständlich auch ein Thema. Auf einer Pressekonferenz sagte die Vorsitzende der Jury, Juliette Binoche, ohne Depardieu direkt zu nennen:
Le sacré, il est au moment où il se passe quelque chose quand on crée.
Für mich ist etwas heilig, wenn etwas passiert, wenn man etwas schafft, wenn man schauspielert, wenn man auf der Bühne steht. Wir haben keinen Begriff vom Heiligen. Und jetzt ist er nicht mehr heilig. Das bedeutet, dass man sehr genau über die Macht nachdenken muss, die bestimmte Leute ausüben, die diese Macht an sich reißen. Und die Macht liegt vielleicht woanders.
Juliette Binoche auf der Pressekonferenz zur Eröffnung der Filmfestspiele in Cannes. Über diesen Prozess berichtet nun Caroline Düller.
Es ist das vorläufige Ende eines aufgeheizten und extrem medienwirksamen Prozesses, allerdings ohne den Angeklagten. Gérard Depardieu war bei der Urteilsverkündung nicht anwesend. Amélie K. stört das kaum. Sie sei nach dem Urteil sehr bewegt. Amélie K. ist eine der beiden Frauen, die in diesem Fall gegen Depardieu geklagt hatten. Selbstbewusst und mit einem breiten Lächeln trat sie am Vormittag vor die Kameras. Bisher habe ich ja eher viel geredet, aber heute fällt es mir schwer, Worte zu finden. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dieser Entscheidung. Für mich ist das ein Sieg, ein Schritt nach vorn. Mit klarer, fester Stimme hatte Amélie K. vor Gericht ihre Erinnerungen an die Vorfälle geschildert. Wie Depardieu sie gepackt, mit den Beinen eingeklemmt und vom Schambereich bis zu den Brüsten berührt habe. Die obszönen, anzüglichen Sprüche. Aus Sicht der Richter haben die Anhörungen, Zitat, einwandfrei festgestellt, dass es sich um bewusste, sexuelle Übergriffe gehandelt hat. Amélies Anwältin Karine Durieux-Diebold sprach von einer guten Entscheidung. Es ist eine Anerkennung für die Opfer von Depardieu. Es ist der Sieg zweier Frauen, die an einem Filmset gearbeitet haben, aber es ist auch der Sieg aller Frauen, die hinter diesem Prozess gestanden haben. Und ich denke auch an die anderen Opfer von Gérard Depardieu, deren Anschuldigungen aber verjährt sind. Die Richter in Paris verhängten eine Haftstrafe von 18 Monaten gegen den 76-Jährigen, die vollständig zur Bewährung ausgesetzt wurde. Außerdem soll Depardieu einen Eintrag ins französische Register für Sexualstraftäter bekommen. Während der Anhörungen hatte der Schauspieler betont, er stehe zu seiner Grobheit und zu seinen verbalen Übertreibungen, aber er sei niemand, der Frauen begrapsche. Depardieus Anwalt Jérémy Assous warf dem Gericht nach dem Urteil vor, Anschuldigungen und Schuld gleichzusetzen. Ab dem Zeitpunkt, an dem es heutzutage Vorwürfe gegen Sie gibt, in einer Affäre um sogenannte sexuelle Übergriffe, sind Sie doch automatisch verurteilt. Ganz egal, ob Sie Widersprüche rausarbeiten, Unstimmigkeiten oder Lügen. Und noch mehr, die reine Tatsache, diese Anschuldigungen in Zweifel zu ziehen, wird als neuer Übergriff gewertet. Assous kündigte an, Berufung einzulegen. Doch es ist möglich, dass es noch weitere Prozesse gegen Gérard Depardieu geben wird. Insgesamt haben rund 20 Frauen dem Schauspieler vorgeworfen, sie sexuell belästigt zu haben. Die Schauspielerin Charlotte Arnoux hatte 2018 sogar Anzeige wegen Vergewaltigung erstattet. Ob es in ihrem Fall zu einem Prozess kommt, ist allerdings bisher unklar.
18 Monate auf Bewährung für Gérard Depardieu, Caroline Düller berichtete. Es ist noch nicht lange her, da hat der amerikanische Präsident Donald Trump damit kokettiert, ein König zu sein und ein Bild von sich mit Krone auf dem Haupt verbreitet. Das ist selbstverständlich genauso lächerlich wie seine KI-generierte Aufmachung als Papst kurz nach dem Tod von Papst Franziskus. Überhaupt nicht lustig, sondern bitter ernst sind die Ambitionen deutscher Reichsbürger, die seit 2012 von einem Königreich Deutschland fantasieren. Sie sprechen sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik aus und wollen einen Gegenstaat errichten. Jetzt ist der neue Innenminister Dobrindt gegen die Gruppe vorgegangen und hat den Verein Königreich Deutschland verboten. Ein Großaufgebot von 800 Einsatzkräften hat in mehreren Bundesländern Wohnungen durchsucht, 4 Personen festgenommen und zahlreiche Dokumente beschlagnahmt. Der Dramaturg und Schriftsteller Konstantin Küspert hat sich zusammen mit seiner Frau Annalena bereits 2018 mit diesem Thema beschäftigt und sich durch diese Bewegung zu einem Theaterstück inspirieren lassen. Ihr Stück »Der Reichsbürger« wurde in Münster uraufgeführt und seitdem an zahlreichen Bühnen nachgespielt. Die beiden sind für ihre gesellschaftskritischen, brisanten und provokanten Arbeiten bekannt. Er ist jetzt am Telefon. Herr Küspert, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Sie haben sich also schon vor Jahren für Ihr dokumentarisches Theater tief in diese Reichsbürger-Materie eingearbeitet. Hat Sie das Verbot heute überrascht?
Positiv überrascht, würde ich sagen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass das Innenministerium oder überhaupt die Innenpolitik gerade so einen Fokus auf die Reichsbürgerbewegungen legt. Ich finde es aber natürlich gut, dass die das nicht komplett aus den Augen verloren haben, weil das sind nach wie vor sehr gefährliche Leute, glaube ich.
Aber Sie würden jetzt nicht so weit gehen und sagen, die Behörden waren untätig all die Jahre.
Nein, das glaube ich nicht, weil es ist zwar eine sehr gewaltaffine Gruppe, oder es ist ja keine wirkliche Gruppe, aber Zusammenschluss an Menschen oder eine Gesinnungsgemeinschaft, tendenziell gewaltaffiner als der Durchschnittsbürger, würde ich sagen. Aber es gab ja auch diese Gruppe um Heinrich Prinz Reuß, die dann festgenommen worden ist, also wo tatsächlich geheimdienstliche Informationen zu einer Festnahme und zu einer Vereitelung von schweren Straftaten geführt haben. So, und das ist nie komplett aus den Augen verloren worden, offensichtlich. Und dass jetzt da aktiv wieder dagegen vorgegangen wird, finde ich grundsätzlich sehr gut.
Wie sind Sie denn damals auf die Idee gekommen, zusammen mit Ihrer Frau diese Reichsbürger und ihre Fantasien zum Thema Ihres dokumentarischen Theaters zu machen? Vielleicht können Sie das nochmal ganz kurz schildern. Was war da der Impuls dazu?
Ja, das kann ich gerne machen. Also diese Gruppe ist ja deswegen so interessant, vor allem theatral, weil sie bestimmte Übereinkünfte, die wir alle haben, schlicht aufkündigt. Das ist für das Theater insofern dankbar, als das Theater sowieso nur mit klaren Übereinkünften funktioniert. Also diese sogenannte theatrale Verabredung, dass ich so tue, als ob, und sie sich dafür so einlassen. So. Und da gibt es so eine gewisse Nähe. Und wenn wir dann eben als Gesellschaft Elemente in uns haben, die sagen, nee, ich glaube das aber nicht, dass jetzt ich zum Beispiel Steuern zahlen muss oder dass jetzt ich abhängig bin von anderen, die ich überhaupt nicht kenne, dann sind wir sehr schnell in einem Bereich, den man am Theater sehr gut darstellen kann und über den man sehr gut sprechen kann, meines Erachtens.
Weil da Brüche dann sichtbar werden?
Genau, weil Brüche sichtbar werden, weil wir aber auch in eine Psyche von Leuten reingeholt werden können, die dann auch eine Verführungskraft haben, natürlich. Und das ist auch der dramaturgische Weg, den meine Frau Annalena und ich zusammen gewählt haben, um das zu erzählen.
Stichwort Psyche. Sie haben sich in die Psyche der sogenannten Reichsbürger hineingedacht. Was macht denn den Ausstieg aus der Gesellschaft, also aus der deutschen bürgerlichen bundesrepublikanischen Gesellschaft, und was macht die Mitarbeit in dieser Gruppe so attraktiv?
Ja, das ist die zentrale Frage. Also unser Vehikel war, dass wir schauen, wo sind die Momente des Reichsbürgers in uns? Also wo sind die Momente, wo wir ein Stück weit Autorität des Staates uns zurücknehmen? Wo sind die kleinen Rebellionen gegen die Monopole des Staates? Wir haben dann als Beispiel in dem Text genommen ein fiktives Kind, was in unserem angenommenen Bubble bunten Viertel einer Großstadt zur Schule geht und dann die Eltern sich entscheiden, das eben dann nicht in dem bunten Viertel in die Schule gehen zu lassen, wo es eines von sehr wenigen Kindern wäre, die Deutsch sprechen in der ersten Klasse, sondern eben durch dunkle Kanäle, durch Graubereiche der Verwaltungstricksereien eben in einen Schulsprengel zu bekommen, der einen geringeren Fremdsprachenkoeffizienten in den Grundschulklassen hat. Und das war halt so der Moment, wo wir dachten, da kann man mit dem Theaterpublikum vielleicht irgendwie andocken und die da reinziehen.
Und das hat ganz offensichtlich funktioniert. Das Stück ist ein ganz großer Erfolg geworden.
Ja, das hängt aber auch damit zusammen, muss ich auch sagen, dass meine Frau und ich einfach aus der Praxis kommen. Also wir waren beide jahrelang DramaturgInnen und da wissen wir auch, wie so Besetzungsspielplansitzungen ablaufen. Und dann ist oft irgendwie so, dass ein Kollege übrig bleibt und das Stück ist ja nur ein Monolog. Das ist ganz günstig, das noch dann reinzunehmen.
Jetzt nochmal zur aktuellen Situation, Herr Küspert. Ist denn der Verein aus Ihrer Sicht tatsächlich aktuell noch so richtig gefährlich? Aber Sie hatten das vorhin, glaube ich, ja auch schon gesagt. Also da geht noch eine Gefahr aus.
Also die Gefahr geht vor allem durch das grundsätzliche Setting aus, weil das sind ja Leute, sind ja ganz viele Bewegungen. Das ist ja nicht eine homogene Bewegung. Jetzt natürlich dieser eine Verein ist irgendwie weitgehend homogen, aber auch da gibt es ja sehr unterschiedliche Ansichten darüber, wie viele Leute nun eigentlich Mitglied waren. Also der Schützeck, der König selber, geht ja davon aus, dass es 6.000 Leute waren. Der Verfassungsschutz sagt, es sind mehr 1.000 als 6.000. Und es ist eine lockere Gruppierung, aber gemein haben sie alle einen gewissen Skeptizismus, eine gewisse Nähe dazu, bestimmte Übereinkünfte aufzukündigen. Also so eine kritische, freundlich ausgedrückt, eine kritische Blickwinkel auf Gesellschaft. Und das ist natürlich eine gewisse Nähe zum Skeptizismus, zur Verteidigungsbereitschaft, so ein Neurotizismus vielleicht, ich will jetzt nicht allzu sehr psychologisieren, aber halt eine Widerständigkeit. Und das wiederum geht ganz klar mit einer Verteidigungsbereitschaft einher, weil man schützt sich ja dann gegen dieses feindlich, als feindlich angesehene System oder die Gesellschaft. Und das wiederum führt überdurchschnittlich viel dazu, dass diese Leute natürlich waffenaffin sind. Und dann eben, es führt dann zu diesem, wie diesem Polizistenmord in Georgensmünd, wo dann einfach tatsächlich diese bewaffneten Menschen Leute über den Haufen schießen. Oder ganz konkret, wie diese Gruppe um Heinrich Prinz Reuß den Umsturz planen.
Das Verbot des Vereins Königreich Deutschland, der Dramaturg und Schriftsteller Konstantin Küspert war das. Er hat zusammen mit seiner Frau Annalena 2018 das dokumentarische Theaterstück Der Reichsbürger geschrieben. Nach der Uraufführung in Münster haben zahlreiche Bühnen das Stück nachgespielt. Herr Küspert, Dankeschön.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Sängerin und Schauspielerin Marie Neyar ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Die Künstlerin, die als Kinderstar begann, galt als Ikone des schwarzen Deutschland. Sie überlebte als schwarzes Kind mitten in Hamburg die Nazizeit, spielte sogar in NS-Kolonialpropagandafilmen mit, unter anderem an der Seite von Hans Albers und Heinz Rühmann. Im Nachkriegsdeutschland wurde sie Schlagersängerin. Zeitlebens sei sie in Klischees gepresst worden. Ihre Bedeutung für die schwarze Community in Deutschland könne man kaum hoch genug einschätzen, sagte die Journalistin und Autorin Anne Schebu im Deutschlandfunk Kultur. Sie sei die letzte schwarze Zeitzeugin gewesen.
Im Vergleich zu anderen älteren schwarzen Menschen, die aber selbst emigriert sind, war das so, sie hat den Rassismus ganz klar gesehen und ganz klar benennen können. Und es war ihre Heimat und sie hat das auch immer nicht verstanden. Sie hat immer gesagt, ich bin Deutsche durch und durch. Das wollen zwar viele nicht wahrhaben, aber ich bin nun mal deutsch. Und das ist eben dieses Schöne, dass sie diese ja, schwarze deutsche Geschichte einfach in persona verkörpert hat und deswegen ein ganz großes Vorbild für uns schwarze Menschen hier in Deutschland.
In der DDR wurde sie mitunter als Ella Fitzgerald des Ostens bezeichnet. Jetzt bekommt die Jazz- und Schlagersängerin Uschi Brüning den Deutschen Jazzpreis für ihr Lebenswerk. Bekannt wurde sie unter anderem durch ihre jahrzehntelange Zusammenarbeit mit Manfred Krug. Ihr Wirken habe über Jahrzehnte hinweg Generationen geprägt, hieß es von der Jury. Brüning singt seit über 50 Jahren Jazz, Soul und Chanson. Ihre Scheiben stehen bis heute in vielen ostdeutschen Plattenschränken. Auch literarisch wurde sie schon vor langer Zeit gewürdigt. In Die Leiden des jungen Werther von Ulrich Plenzdorf schwärmt der Held: Wenn die Frau anfing, ging ich immer kaputt. Sie hätte alles von mir haben können. In Peru ist die bei Touristen beliebte UNESCO-Weltkulturerbestätte Chan Chan mit obszönen Schmierereien verunstaltet worden. In einem Video ist zu sehen, wie ein junger Mann auf eine Wand der mehr als 600 Jahre alten Festungsanlage einen riesigen Penis sprüht. Laut Behörden drohen ihm bis zu 6 Jahre Haft. Zusammen mit der Inka-Stätte Machu Picchu und der antiken Stadtsiedlung Caral Supe ist Chan Chan eine der bekanntesten archäologischen Stätten Perus. Chan Chan war das Zentrum des Chimú-Reiches, das sich in den Jahren 900 bis 1450 nach Christus entlang der Küste des heutigen Perus bis nach Ecuador erstreckte, bevor es in das Reich der Inka eingegliedert wurde.
Es ist eigentlich ein völlig normaler Vorgang. Wer in eine Spitzenposition berufen wird, der bringt auch einen Stab eigener Mitarbeiter mit. Wer etwas gestalten will, braucht Menschen in seiner Umgebung, die er kennt und denen er vertraut. Das ist in der Politik so, das ist im Fußball so und auch in der Kulturszene. Ein neuer Intendant kommt nicht allein. Doch die Vorgänge, die sich gerade am Hamburg-Ballett abspielen, sind doch ungewöhnlich. Nach der sage und schreibe 51-jährigen Ära von John Neumeier an der Elbe hat Dennis Volpi im vergangenen September die Leitung der Kompanie übernommen und es knirscht gewaltig. Mitarbeiter haben einen Brandbrief gegen den neuen Intendanten geschrieben. Sie sprechen darin von einem toxischen Arbeitsklima. 5 erste Solisten sind weg. Ist das Erbe von John Neumeier in Gefahr? Hat die Süddeutsche Zeitung am vergangenen Freitag gefragt. Und es kommt noch heftiger. Jetzt macht ein weiteres Protestschreiben die Runde. Es kommt aus Düsseldorf, Stimmen aus der Kompanie, die Volpi zuvor geleitet hat. Wiebke Hüster, Sie sind bestens in der Tanzszene vernetzt. Was sind denn die wichtigsten Punkte in diesem Brief aus Düsseldorf?
Das ist eigentlich eine große Solidaritätserklärung mit dem Hamburg-Ballett. Und die Tänzer betonen, es ginge ihnen nicht darum, alte Konflikte neu aufzugreifen oder nochmal ihre Auseinandersetzung mit Herrn Volpi aufs Neue zu beleben, sondern es geht ihnen ganz konkret darum, den Hamburgern zu helfen, weil sie dem Brief der Hamburger und den Vorgängen in Hamburg entnommen haben, dass die gleichen Probleme, man kann in diesem Fall wirklich sagen, dieselben Probleme in Düsseldorf und Duisburg beim Ballett am Rhein eben aufgetreten sind. Das, was Sie eben schon erwähnt haben. Es gibt keine richtige Kommunikation. Es ist schwierig, mit Herrn Volpi ins Gespräch zu kommen. Mangelnde Transparenz bei Entscheidungen. Und so baut sich eine Atmosphäre der Angst und Unsicherheit auf, schreiben die Tänzer. Versprechungen werden nicht eingehalten. Anweisungen setzen dann das Gegenteil von dem um. Tänzer, die dann ein Feedback suchen und sagen, ja, aber das und das war doch anders besprochen, die kriegen dann die Konsequenzen zu spüren. Das hat negative Folgen bis hin zur Nichtverlängerung.
Sie haben durch Gespräche Informationen aus erster Hand, Frau Hüster. Wie werden denn die Vorwürfe untermauert?
Also wir haben heute eine Tänzerin und einen Tänzer, die beim Ballett am Rhein unter Demis Volpi engagiert waren. Einer von beiden wurde auch von ihm extra engagiert. Die Tänzerin war schon zuvor im Ensemble. Wurde behalten. Also der Tänzer hat zum Beispiel gesagt, die Nichtverlängerungsgespräche, die dann ja geführt werden, die waren verletzend. Darin hat sich Herr Volpi ganz anders gezeigt als in der Öffentlichkeit, wo er sehr charmant sein kann und sein Konzept, seine Choreografie gut verkaufen kann. Im Gegensatz dazu war das wirklich rüde und verletzend. Da fiel zum Beispiel ein Satz in einem Gespräch in seinem Büro, bei dem ein Tänzer feststellen musste, dass er eine Rolle nicht bekam und nicht bekommen würde, die ihm versprochen wurde. Are you done crying now? Bist du jetzt fertig mit Heulen? Gehst du jetzt? So, Tänzer werden blockiert, wurde mir gesagt. Tänzer, die Fragen äußern, die sagen, ja, aber sie haben uns doch was anderes versprochen. Am Anfang, als sie angetreten sind, waren sie doch sehr dafür, für einen offenen Arbeitsstil, Kommunikationsstil, haben betont, dass ihre Tür immer offen steht. Im Ergebnis wurden Tänzer, die das eingefordert haben, die danach gefragt haben, einfach blockiert und nicht mehr besetzt. Also, wenn Gastchoreografen eingeladen werden und sich Tänzer aussuchen und dann sagt man anschließend dem ausgesuchten Tänzer, sagt Volpi anschließend, nein, die wollten dich jetzt doch nicht. Und das ist aber einfach nicht wahr. Verstehen Sie, da werden Tänzer, im Englischen sagt man, that's bullying. Ja, man kann auch sagen ghosting, wenn mit einem Tänzer ein Jahr lang einfach gar nicht gesprochen wird. Oder man kann es auch neudeutsch Gaslighting nennen, wenn man ein Jahr Lob bekommt, in vielen Rollen besetzt wird, dann ein Problem hat, das anspricht und anschließend dann abserviert wird und in einem Nichtverlängerungsgespräch einem gesagt wird, ja, deine Füße sind eh nie gestreckt, dein Bein ist nicht hoch genug, dein Passé ist nicht auswärts genug, lauter verletzende Dinge, ja.
Das sind jetzt Berichte, die Sie wiedergegeben haben aus Düsseldorf, Frau Hüster. Wir sollten jetzt auch mal auf die Situation in Hamburg zu sprechen kommen. Und diese Proteste, die jetzt ja publik werden, die richten sich natürlich gegen den Chef der Kompanie, gegen Volpi, den neuen Chef. Aber Adressat ist natürlich auch der Hamburger Kultursenator Carsten Broß. Da gibt's denn da irgendwelche Reaktionen?
Bevor ich meinen Artikel veröffentlicht habe in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in der letzten Woche, habe ich natürlich bei Senator Broster bzw. seinem Pressesprecher angefragt, kann ich etwas hören zu den Problemen im Hamburg-Ballett, wie beurteilen Sie das, wie werden Sie damit umgehen? Da kam zurück, ja, da müssen jetzt Gespräche geführt werden, so ein Wechsel ist eben schwierig. Seit letzter Woche ist er jetzt ein Coach, also nicht etwa Senator Broster, sondern da ist jetzt eine Psychologin im Haus, die irgendwelche Gespräche führt. Herr Volpi hat mir gegenüber auch gemauert und hat mitteilen lassen, er sei zu beschäftigt. Und er hoffe, dass es jetzt konstruktive Gespräche für eine gemeinsame Zukunft gibt. Das Problem ist ein strukturelles am Theater. Ich habe das jetzt noch in einem anderen Fall im Stuttgarter Theater mit dem Dirigenten des Balletts erfahren. Das Problem ist eigentlich, Herr Röhlke, der Normalvertrag Bühne, also der Standardvertrag, den Tänzerinnen und Tänzer an den Theatern bekommen. Der soll eigentlich für größtmögliche Freiheit sorgen, damit sich alle die künstlerischen Mitarbeiter aussuchen können, mit denen sie am besten arbeiten können. Aber in den Händen eines machtversessenen Ballettintendanten wird das zu einem Instrument, mit dem man die Tänzer einfach ruhig stellen kann, mit dem man sagen kann, ja, also wer hier nicht konform geht, wer hier nicht mitmacht, wer hier Kritik hat, über dem schwebt das Schwert der Nichtverlängerung.
Das ist also alles ein riesiges Problem, so wie Sie es schildern, jetzt schildern, so wie es auch in der Tanzszene auch kommentiert und diskutiert wird. Frau Hüster, Anfang Juli soll Volpis erste Choreografie für das Hamburg Ballett uraufgeführt werden. Wie kann man denn als Tänzerin, als Tänzer mit solchen Spannungen in der Luft überhaupt arbeiten? Können Sie sich vorstellen, wie das künstlerisch, klimatisch da gerade abläuft?
Das kann man sich schwer vorstellen, dass es da zu einer vertrauensvollen, intensiven Zusammenarbeit kommt. Aber ganz ehrlich, Herr Röhlke, also nicht nur die Kommunikationsstrukturen, der Umgang mit den Tänzern und Tänzerinnen auf dem Flur oder im Büro oder eben nicht im Büro sind das Problem, sondern ganz klar haben mir mehrere Tänzer, mit denen ich aus Düsseldorf und aus Hamburg gesprochen habe, gesagt, dass sie nicht spüren, dass Demis Volpi für die Arbeit im Ballettsaal brennt. Er ist nämlich auch bei Proben selten da. Es werden Besetzungsfragen verschoben. Das Problem ist auch ein künstlerisches. Die Düsseldorfer Tänzer haben gesagt, es kommt viel zu wenig zu tanzen vor in seinen Stücken. Und jetzt komme ich zu einem Problem, das ich mit dieser Berufung von vornherein hatte, bevor irgendein Konflikt aufgetaucht ist, habe ich gedacht, wie kann man nach einem John Neumeier, dessen Arbeit ich immer wieder, also die Stücke kritisiert habe, aber der doch qualitativ, handwerklich, choreografisch wirklich ein Könner ist. Warum sucht man danach nicht einen Ballettdirektor, der, wie es heute heißt, kuratiert? Also der einfach auch mal dieses Repertoire öffnet, was Neumeier nicht so richtig gemacht hat. Der ganz andere Stücke des 19. und 20. Jahrhunderts zeigt und Gastchoreografen einlädt. Es bestand ja gar keine Pflicht sozusagen, einen Choreografen als Ballettdirektor zu holen. Aber dann holt man jemand, der wirklich drastisch in der Qualität auch seiner Stücke, und das kann ich jetzt auch wirklich beurteilen, einfach zu stark abfällt gegenüber John Neumeier. Und das sind natürlich die Tänzerinnen und Tänzer im Hamburg Ballett, mit zu den Besten der Welt zählen die. Und die merken das nach 5 Minuten im Ballettsaal. Auch was jemand handwerklich wirklich kann, ja, das sehen die einfach, das spüren die. Und das ist auch ein Riesenproblem in dieser Geschichte.
Tänzerinnen und Tänzer des Hamburg Balletts kritisieren ein toxisches Arbeitsklima unter ihrem neuen Leiter Dennis Volpi. Jetzt bekommt die Hamburger Kompanie auch Unterstützung von Volpis ehemaliger Kompanie aus Düsseldorf. Die Hintergründe hat uns Wiebke Hüster erläutert, analysiert und auch eingeordnet. Frau Hüster, Dankeschön, guten Abend. Wir wollen jetzt zurückschauen auf die deutsch-chinesische Geschichte. Während der Nazi-Zeit konnten etwa 18.000 Juden nach Shanghai fliehen. Die Handelsstadt war seit 1937 vom Kaiserreich Japan besetzt. Juden konnten ohne Einreisevisum nach Shanghai gelangen, wenn ihnen denn mit viel Glück überhaupt die Ausreise aus dem faschistischen Europa glückte. Das jüdische Leben in Shanghai während der Nazi-Zeit hat mehrere Autorinnen zu eigenen Arbeiten inspiriert. Vicky Baum hat 1939 darüber ihren Roman Hotel Shanghai geschrieben, Ursula Krechel ihren Roman Shanghai fern von wo. Und die Filmemacherin Ulrike Ottinger hat 1997 in ihrem Film Exil Shanghai das Leben von jüdischen Geflüchteten anhand von 6 Lebensläufen nachgezeichnet. Diese Geschichte der deutschen Juden in Shanghai ist vielleicht also einigermaßen zumindest bekannt. Wenn wir jetzt noch ein paar Jahrzehnte weiter zurückgehen, bis in die Jahre zwischen 1898 und 1914, da stand die chinesische Metropole Qingdao unter deutscher Besatzung. Und genau diese Zeit und dieser Ort ist jetzt Thema einer Ausstellung im Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum in Visible City. Der Künstler und Dokumentarfotograf Jimmy Wing Ka-ho hat im Archiv des Museums diese Geschichte recherchiert und historische Fotos ausgewählt und daraus eine künstlerische Intervention gemacht. Lucia Halder hat diese Ausstellung kuratiert, die am kommenden Wochenende eröffnet wird. Sie ist am Telefon. Frau Halder, guten Abend.
Guten Abend.
Erklären Sie uns doch zunächst vielleicht einfach mal den historischen Kontext. Wie sah denn die deutsche Kolonialherrschaft damals dort aus? Welche Spuren hat sie hinterlassen?
Im Jahr 1897 wurde Qingdao von der deutschen Marine besetzt und ab 1898 unter Zwang an das Deutsche Kaiserreich verpachtet für 99 Jahre. Die Stadt lag strategisch sehr günstig, direkt am Gelben Meer und war auch schon vor der deutschen Besatzung ein wichtiges Handelszentrum und Fischereizentrum. Und das war natürlich aus deutscher Perspektive besonders interessant. Denn der Wunsch des Deutschen Reiches war die koloniale Expansion auch nach Asien, um mit den konkurrierenden Kolonialmächten ja mitzuhalten.
Und wie hat sich das jetzt im Stadtbild dann geäußert, diese koloniale Herrschaft?
Als die Marine 1897 die Stadt besetzte, Qingdao, und in Tsingtao umbenannte in der deutschen Sprechweise, ging es sehr schnell darum, die Stadt von Grund auf nach deutschem, europäischem Vorbild neu zu planen. Das heißt, es wurde einen ersten großen Bebauungsplan erstellt. Und was dann als sogenannte Modernisierung bezeichnet würde, bedeutete letztlich eine räumliche Aneignung. Straßen wurden gebaut, Gebäude, Infrastrukturen, ein Abwassersystem, die eben die kolonialen Ordnungsvorstellungen widerspiegelten und lokale Lebensweisen verdrängten. Das heißt, die Altstadt von Qingdao ist sehr stark geprägt durch die deutsche Architektur. Und wenn Sie heute nach Qingdao fahren, finden Sie diese Architektur immer noch vor. Qingdao ist heute eine Stadt mit über 6 Millionen EinwohnerInnen. Und ist ein beliebter Badeort, ein touristisch beliebter Ort. Man macht dort Ferienurlaub am Strand. Und diese Innenstadt ist aber ist ein visueller Bruch sozusagen, weil die Innenstadt immer noch die kolonialen Gebäude zeigt. Mhm. Und die eben mittlerweile als touristischer Fotografierspot vermarktet werden und die Erinnerung sozusagen eine ganz neue Erinnerungskultur hervorruft. Und dem hat sich eben Jimmy Winkahoe angenommen, weil er als kleiner Junge mit seinen Eltern dort auch schon im Urlaub war und dann bei uns im Archiv auf diese Bilder gestoßen ist.
Genau, danach wollte ich natürlich fragen, wie ist denn jetzt Jimmy Winkahoe vorgegangen? Welche Aufgabe, in Anführungsstrichen Aufgabe, welche Herausforderung hatte er denn da zu bewältigen?
Die Ausstellung ist das Ergebnis einer Residency, die ist Teil des Artist Meets Archive Residency Programms, das in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Fotoszene Festival hier in Köln, das alle 2 Jahre stattfindet, durchgeführt wurde. Jimmy Winkahoe hat im Archiv des Rautenstrauch-Just-Museum geforscht und ist dort auf diese Fotografien gestoßen. Das sind ungefähr 200 historische Bilder, die vom Museum Ende der 90er Jahre angekauft wurden und die stammen aus dem Redaktionsbüro einer Zeitschrift. Mhm. Die Zeitschrift trug den Namen Kolonie und Heimat und sie erschien von 1907 bis 1919 unter diesem Namen und war eine illustrierte Zeitschrift, das heißt, sie setzte Bilder bewusst propagandistisch ein, großformatig. Und 1200 dieser Bilder insgesamt haben wir hier im Museum und rund 200 davon zeigen die Stadtplanung von Qingdao.
Das also ist das Material? Was hat er jetzt daraus gemacht?
Er hat sich diese Bilder ganz genau angeschaut und ist dann selbst für 1 Monat nach Qingdao gefahren, um nach diesen Spuren zu suchen und hat ganz unterschiedliche Erinnerungsschichten gefunden. Und zunächst einmal hat er die Architektur vorgefunden, die dort immer noch zu sehen ist und die dort auch tatsächlich gepflegt wird und so eine Art nostalgischen Verklärung auch anheimfällt, im Gegensatz zu den Gebäuden, die aus der japanischen Kolonialzeit stammen, die an sich angeschlossen hat. Und er ist aber auch, und daher, dass er darauf verweist, ein bisschen der Titel der Ausstellung, Invisible City, er ist auch unter die Stadt gegangen, das Kanalisationssystem der Stadt, das auch im Kern von den deutschen Besatzern gebaut wurde. Und er ist dort auch auf einen Mythos gestoßen, der sich heute immer noch von BewohnerInnen erzählt wird, der mit diesem Kanalisationssystem zusammenhängt und eine große Rolle dabei spielt. Ölpapier, das ist ein Material, mit dem Metallteile verpackt werden. Und es gibt diesen Mythos, den wirklich jeder, dem er begegnet ist in Qingdao, erzählt hat, dass die deutschen Ersatzteile für das Abwassersystem dort gelagert hätten. Und wenn heute etwas kaputt ginge, könnte man da immer noch drauf zurückgreifen. So ein bisschen macht ein bisschen diese Überhöhung von fremder Technik deutlich. Und dieses Ölpapier, das ist so ein braunes, wachwächserndes Papier, das verwendet Jimmy Winkahoe ganz viel in der Ausstellung, indem er alle Fotos aus dem Museumsarchiv aus Qingdao darin verpackt. Und das ist ein bisschen die Metapher für, ja, der Mythos legt sich über die Vergangenheit und die Besucherinnen können die Bilder sehen, aber vielleicht aber auch nur schemenhaft wahrnehmen. Das ist ein Teil, aber es gibt auch 2 weitere Teile in der Ausstellung. Und Jimmy Winkahoe hat auch, nachdem er eben in das Kanalisationssystem abgetaucht ist, ist er auch wieder aufgetaucht und so können die Besucherinnen auch mit ihm wieder auftauchen und einen Spaziergang durch das moderne Qingdao machen und auf diesem kleinen Spaziergang durch die Stadt in Fotografien begegnen die BesucherInnen in den Architekturen in der Stadt, aber auch Lebewesen wie Pflanzen, aber auch den BewohnerInnen. Und wir können so diesen Fotografien entgegensehen. Das sind Schwarz-Weiß-Fotografien. Jimmy Winkerhoe fotografiert in Schwarz-Weiß. Und aber auch in Dialog treten mit dieser Stadt. Und gleichzeitig aber auch die Frage stellen, wie das koloniale Erbe einer Stadt auch hier vor Ort wirkt. In Berlin, aber auch in Köln gibt es auch Straßenzüge und Plätze, die auf diese Geschichte verweisen. Ganz konkret ist das in Köln die Taku-Straße oder der Taku-Platz, die Iltis-Straße, die alle auf die Geschichte verweisen, ohne die gewaltsame Geschichte aber zu kontextualisieren.
Sehr viele Erinnerungsschichten also, die er da aufgedeckt hat, dieser Künstler Jimmy Winkerhoe. Am Samstag wird die Ausstellung in Köln im Rautenstrauch-Jost-Museum eröffnet, in Visible City, mit dieser künstlerischen Intervention, die uns Lucia Halder gerade vorgestellt hat. Sie hat die Ausstellung kuratiert. Ich danke Ihnen, Frau Halder, für das Gespräch.
Gerne.
Und nun hier im Fazit der Blick in die Feuilletons, heute von Hans von Trotha.
Kulturpresseschauen über KI sollte man eigentlich der KI überlassen. Aber es gibt Feuilletontage, die lassen einem keine Wahl. Zum Beispiel, wenn es um KI und Sprache geht. Für die Taz analysiert Giorgia Grimaldi den Fall eines Songs, den TikTok-User 403-7072-5481 mithilfe von KI kreierte. Für deutsche Kids gibt's oft wenig zu lachen, 3-4 Deutsche auf 25 Schüler in den Klassen. So beginnt sein Song, zu dem sich in Videos junge Menschen theatralisch zu Boden werfen. Beschreibungen dazu lauten: Lisa, wenn sie zweimal in ihrem Leben Kartoffel genannt und in der Pause gezwungen wurde, Döner zu essen. Vor allem Jugendliche aus migrantischen und linken Communities, erläutert Giorgia Grimaldi, witzeln mit den Hashtags German Lives Matter und Free Deutsche Kids über Allmannschmerz im Einwanderungsland Deutschland. Sie greifen zurück auf eine Form des Comic Relief, also befreiender Komik in einer nicht ganz so witzigen Realität mit Ausgrenzung und Alltagsrassismus. Ganz anders lesen den Song offenbar jene, die sich selbst als deutsche Minderheit im eigenen Land stilisieren. In Kommentarspalten ist von Diskriminierung gegen Deutsche die Rede. Für diese Gruppe ist der melancholische KI-Gesang keine Satire, sondern der Soundtrack des deutschen Untergangs. Was sich TikTok-User 403-7072-5481 gedacht hat, weiß auch Giorgia Grimaldi nicht. Das Profil existiert nicht mehr. Beide Interpretationen seien plausibel. Und was auch immer die Absicht war, die knapp 2000 Clips, die den Song verwenden, zeigen, er funktioniert perfekt als Projektionsfläche. Migrantische Jugendliche nutzen ihn für ironische Selbstbehauptung, Rechte für ihre Erzählung vom verlorenen Deutschland. Sie feiern dasselbe Stück und hören dabei zwei völlig unterschiedliche Botschaften. Das wäre wohl eh die Botschaft jeder KI-Presseschau, dass KI-generierte Texte eben nur KI-generierte Texte sind. Der Rest ist Projektion. Dazu passt Adrian Lobes Beobachtung, KI habe eine Vorliebe für bestimmte Wörter. Manche davon sollte man jetzt schon vermeiden, rät er im Weltfeuilleton. Im Online-Forum Reddit posten Nutzer sogenannte Kill-Lists von abgestandenen Wörtern, die ChatGPT und Co. in schöner Regelmäßigkeit ausspucken. Durch ChatGPT habe sich die Sprache in einer Weise verändert, die den Philosophen Ludwig Wittgenstein wohl fasziniert hätte, schreibt Lobe und zitiert Wittgensteins Diktum: Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt, und meint, dieses müsse im Zeitalter der KI neu gedacht werden. Sie wollen Beispiele? Bitte. Delve, in etwas eintauchen. Crucial, wesentlich. Meticulous, akribisch. Commandable, verdienstvoll. Oder compellingly, unwiderstehlich. Adrian Lobe meint, die Liste lese sich wie maschinelles Bullshit-Bingo. Aber wie kommt die KI zu ihrem Vokabular, das dann zu unserem wird? Eine mögliche Erklärung für die Häufung dieser Begriffe lautet, dass gestresste, unterbezahlte Gigworker, die im Auftrag von Tech-Konzernen unter großem Zeitdruck die vortrainierten Chatbots prüfen, mangels inhaltlicher Kenntnis Wörter, die für Qualität bürgen, überbewerten, sodass diese in den Antworten überrepräsentiert sind. Die Ironie dabei wäre, dass über die Bande von Chatbots ausgerechnet die Dialekte des globalen Südens, die viele Vertragsarbeiter sprechen, die Textproduktion im globalen Norden beeinflussen. Während Wittgenstein dazu wahrscheinlich noch etwas einfallen würde, wäre für ihn die Grenze wohl spätestens mit der Meldung erreicht, dass der chinesische Tech-Gigant Baidu ein Patent für eine KI angemeldet hat, die Tiere zu uns sprechen lässt. Vokalisierungen, Verhaltensweisen und psychologische Zeichen werden verarbeitet und analysiert und in menschliche Sprache übersetzt, wie Silvia Staude in der Frankfurter Rundschau berichtet. Das System, verspricht man uns, könne die Genauigkeit und Effizienz von Kommunikation zwischen den Spezies verbessern. Die Welt ist alles, was der Fall ist. Auch das hat Ludwig Wittgenstein geschrieben. Ob er das heute noch schreiben würde, ist fraglich. Aber wir werden womöglich bald erfahren, was unsere Katze dazu meint. Oder unser Hund. Wuff.
Der Blick in die Feuilletons war das von Hans von Trotha. Die britische Band Cassia hören wir jetzt noch mit dem Song Reframe. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röker am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.